Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Donnerstag, dem 28. März 2024. Dies ist die letzte Sendung vor Ostern. Wir melden uns, also ich melde mich dann zurück nach Ostern, deshalb ist verschärfte Aufmerksamkeit für einmal gefordert. Ich freue mich, Ihnen vorstellen zu dürfen, unsere neue gedruckte Ausgabe, die heute erscheint in, ja, österlicher Pracht, darf man sagen, mit einem großen Titelbild. Ausnahmsweise gehen wir da über die Form hinaus, um den Gegenstand zu würdigen, um den es sich hier handelt. Und das ist wirklich etwas ganz Außerordentliches, was unser Reporter, unser Kollege Urs Gehriger in Mesopotamien sprichwörtlich ausgegraben hat. Es handelt sich hier nämlich um eine archäologische Weltwunderentdeckung, gewissermaßen um die ältesten Tempel der Welt, die derzeit freigelegt werden. Das ist ein Heiligtum von Steinzeitjägern, ein sehr komplexer Sakralbau. Ich kann Ihnen hier mal ein Bild, eine Aufnahme zeigen. Und so etwas hat es bis jetzt im Bewusstseinshorizont der Gegenwartsmenschheit nicht gegeben. Und die zuständigen Fachleute, Archäologen, Professoren und Geschichtsforscher gehen sogar so weit zu sagen, dass man unter Umständen die Geschichte der Menschheit in Teilen neu aufzuschreiben habe. Das sind also nicht christliche Tempel, die da ausgegraben werden, sondern es handelt sich hier um ein Sakralmonument früher urzeitlicher, ja, steinzeitjägerartiger Religiosität. Wir befinden uns also gleichsam an der Wiege des Glaubens. Und das ist natürlich ein Thema, das sehr, sehr gut passt jetzt zu den bevorstehenden Ostern. Ich beschäftige mich im Leitartikel auch mit diesem Thema. Frohe Ostern, die christliche Botschaft. Bald ist Ostern, alle Sünden, alle Beschwernisse fallen von uns ab, und ich mache mir dazu ein paar Gedanken über die Bedeutung auch des Christentums, ganz praktisch, ganz lebenspraktisch für uns Heutige und für mich persönlich, dass man sich gewissermaßen in seiner ganzen durchschlagenden Winzigkeit hineingestellt sieht in diesen gewaltigen Zusammenhang des Universums. Und Glauben würde dann vor diesem Hintergrund bedeuten, sich diesem Überwältigenden anzuvertrauen, gewissermaßen dem Nichtgemachten, dem Nicht-Sichtbaren, aber eben jenem Großen, Umfassenden, das uns zuallererst befähigt, hier tätig zu sein. Das sind so ein paar Einstiegsgedanken, die ich da vertiefe in meinem Editorial. Wir haben natürlich noch viele weitere Themen. Siehe, die Welt ist nicht verdammt. Selbstverständlich, die optimistisch-zuversichtliche Grundierung ist hier noch einmal nach vorne gebracht. Oscar Lafontaine, wenn die Lüge zur Wahrheit wird, beschäftigt sich mit dem Problem der Propaganda, gerade auch in unseren Medien, in unserer Öffentlichkeit. Wir zeigen ja gerne mit dem Finger auf die anderen, ohne allerdings, ja, den Balken vor dem eigenen Kopf da wahrnehmen zu können. Bernard-Henri Lévy ist Thema einer, der französische Philosoph, Thema einer Begegnung mit unserem Autor Jürg Altweg in Frankreich. Terror in Moskau, die blutige Renaissance des IS. Ozempic, Elixier gegen Fettleibigkeit. Wir haben da einen Spezialisten, der sich intensiv mit Segen und Fluch dieses neuen Wundermedikaments auseinandersetzt. Großer Sprung nach vorn, Ski auf Maos Spuren und Johann Sebastian Bach, jeder Ton ein Gottesbeweis. Botschafter Sergei Garmonin, der Russland-Beauftragte in Bern, schreibt über die Neutralität der Schweiz und macht sich da Sorgen darüber, dass eben unser Land hier diese Neutralität in diesem Krieg teilweise preisgegeben hat. Das sind ein paar ausschnittsweise hier Themen, die ich antippe, aber die Weltwoche natürlich umfassend und noch viel, viel breiter angelegt. Kommen wir zu den Themen des Tages. Es ist ja interessant, dass diese Kriminalstatistiken, die Trends der letzten Jahre bestätigen, aber eben noch übertrumpfen. Sie haben es mitbekommen, die Zahlen explodieren und es lässt sich einfach nicht mehr von der Hand weisen, vom Tisch wischen, dass die Ausländerkriminalität, also dass das importierte Verbrechen hier das ganz große Problem ist. Und die Statistiken erfassen ja nicht, wann jemand kürzlich erst eingebürgert wurde. Und wenn man sich mit Fachleuten, mit Betroffenen, auch mit Polizisten umhört, dann wird einem bestätigt, dass dann natürlich entsprechend sozusagen die Importquote von ausländischer Verbrechensprovenienz, dass die natürlich noch viel höher ausfiele. Das lässt sich nun nicht mehr bestreiten und es lässt sich auch nicht mehr bestreiten, dass all jene Recht gehabt haben, die seit vielen, vielen Jahren darauf hinweisen und davor warnen und sich dafür haben beschimpfen lassen müssen von jenen, die jetzt sich da ganz vorne an die Karawane stellen mit wohlfeilen Rezepten. Und das darf man hier nicht einfach so unbemerkt vorüberziehen lassen. Wenn ich höre, wie da etwa ein Mario Fehr, der lebenslange SP-Mann, jetzt plötzlich sich da als neugeborener Sicherheits- und Antikriminalitätspolitiker zu profilieren versucht, wenn ich sehe, wie da auch auf journalistischer Seite Leute, die sich gegen alles gestemmt haben, was die importierte Kriminalität stoppen wollte, die gegen die SVP da massiv gegen die Partei angetreten sind, die ja phasenweise als einzige und zum Teil immer noch sehr einsam da in der politischen Landschaft zuletzt gegen dieses Thema beziehungsweise dieses Thema ganz oben auf die Agenda gestellt hat, die Sicherheit. Was haben sich die alle alles anhören müssen von diesen selbstgerechten Moralisierern, die jetzt natürlich ihr Fähnchen sehr schnell da nach dem Wind drehen. Interessant ist auch, dass jetzt immer mehr Stimmen laut werden, aufzuhören mit jener Praxis, die wir da im Kanton Zürich haben, vor allem in der Stadt Zürich, die Nationalität von Tätern nicht zu nennen, mit der Behauptung, das sei irrelevant. Es ist eben nicht irrelevant, wenn Sie die Zahlen anschauen. Man muss hier Transparenz schaffen. Das hat nun auch Frank Urbaniok festgehalten, der berühmte Psychologe, der sich ja mit diesen Kriminalitätsphänomenen sehr, sehr lange und sehr, sehr fundiert auseinandersetzt. Interessant allerdings, dass jetzt Widerstand kommt von zum Teil Fachhochschulen. Interessant. Ich lese da einen Artikel im Tagesanzeiger, der versucht, das Ganze wieder etwas in einen völlig anderen Kontext hineinzubringen, zu verharmlosen, in dem festgehalten wird, ja, diese Ausländerkriminalität betreffe ja vor allem Ausländer. Mit anderen Worten, ist es dann nicht mehr so schlimm, ist das dann nicht mehr so relevant. Also man spürt hier ja auch die Tendenz, man spürt die Absicht und ist verstimmt. Blick auf die Zukunft. Menschen in der Schweiz sind so pessimistisch wie noch nie. Ob jung oder alt, Mann oder Frau, die meisten Menschen im Land glauben, dass sich die Welt negativ entwickelt. Muss man sich sorgen, lautet da die Frage. Meine Damen und Herren, man muss sich immer sorgen. Die sorgende Befasstheit mit der Zukunft ist sozusagen ein Lebenszustand des Menschen, aber man darf nicht verzweifeln. Und wir sind nun einmal in einer Phase, wo es eher abwärts geht. Wir haben die letzten Jahre, ja fast Jahrzehnte, in einem auch künstlich hochgeputschten Überfluss gelebt. Und das rächt sich natürlich. Nach den 7 fetten Jahren kommen die 7 mageren Jahre. Aber es geht eben nicht immer abwärts, es geht auch wieder aufwärts. Und das darf man einfach nie vergessen, diese einfachen Ureinsichten, diese zyklischen Lebensabläufe, die sind eben eine Realität. Und man neigt ja dazu, jenen Prozess oder jenen Zustand, in dem man sich gerade befindet, in die Ewigkeit zu verlängern. Dafür gibt es aber keinen Grund. Aber natürlich, selbstverständlich, man soll das Ganze auch nicht auf die leichte Schulter nehmen und sich da selber überlassen. Zukunft der Schweizer Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft, die Nationalrätliche Kommission lehnt eine Senkung der Radio- und TV-Gebühren einstimmig ab. Die Diskussion folgende, Sie kennen den Zusammenhang. Die SVP, Thomas Matter, hat lanciert eine Initiative, die sogenannte Halbierungsinitiative, um da die Fernsehgebühren, die Zwangsgebühren, die Radiogebühren markant zu senken, zu halbieren und auch die Betriebe freizustellen von dieser Zwangsabgabe. Es wird damit gerechnet, dass dieses Anliegen eine sehr gute Chance hätte, und präventiv hat der zuständige Medienminister Albert Rösti von der SVP eine ja homöopathische Senkung von sich aus angemeldet, von 335 auf 300 Franken Jahreszwangsgebühr, um da den Initianten etwas den Wind aus den Segeln zu nehmen. Und nun überrascht mich, dass die zuständige Kommission auch mit den Stimmen der SVP sich gegen eine präventive Senkung ausgesprochen hat, mit dem Argument, man müsse zuerst darüber reden, was denn der Service public sein soll. Und das, meine Damen und Herren, ist natürlich eine völlig falsche, eine kreuzfalsche Argumentation. So kommen Sie im Staat nie vorwärts. Die Volksvertreter, die Parlamentarier haben die Aufgabe, und das ist eben ganz wichtig, dem Staat, und die SRG gehört gewissermaßen Zwangsgebühren finanziert zum Staat, dem Staat einmal Gelder zu entziehen, Geld wegzunehmen, um dann die Verantwortlichen der SRG dazu zu zwingen, sinngemäß und wortgetreu zu zwingen, neue Schwerpunkte zu setzen und zu sagen, was verstehen Sie unter dem Service public. Das muss nicht der Gesetzgeber auf sich nehmen. Das ist ein grosser Irrtum, macht man auch bei Regierungen, wenn man Budget senken möchte. Wenn Sie zum Beispiel bei einer Kantons- oder Stadtregierung der Meinung sind, man solle die Ausgaben senken, die Kosten nach unten fahren, dann kommen die Politiker immer und sagen, ja, sagt uns, wo man sparen soll, wir können gar nicht sparen. Versuchen Sie, die Verantwortung abzuschieben, und die Nationalrätliche Kommission mit den Stimmen der SVP, das finde ich bemerkenswert, und da liegt die SVP meines Erachtens falsch, hat sich nun auch auf diese Argumentationsschiene eingelassen. Das ist falsch. Man muss dem Staat, wenn man jetzt aus liberaler Sicht argumentiert, Mittel entziehen, um ihn dazu zu zwingen, Schwerpunkte zu setzen. Das ist wie im Unternehmertum. Wenn ich weniger verkaufe, wenn ich weniger Umsatz mache, ja, dann muss ich mich neu organisieren als Chef. Dann muss ich sozusagen die relevanten Leistungen wieder entdecken, und alles andere muss ich abstreifen, um entsprechend Kosten zu senken. Julian Assange gehört freigelassen. Kommentar zum Gerichtsentscheid. Dazu ist zu sagen, dass der Fall Assange wirklich Züge eines grotesken Justizskandals hat. Das Verbrechen, in Anführungszeichen, was Assange vorgeworfen wird, einem, wie ich von Leuten höre, die ihn kenne, die sich intensiv mit diesem Fall auseinandergesetzt haben, einem hochintelligenten Mann, der da auch intrigenhaft im Zusammenhang mit Sexual Harassment bedrängt wurde, aber diese Fälle sind abgehakt. Jetzt sitzt er einzig und allein aufgrund der Tatsache, weil er Kriegsverbrechen der Amerikaner aufgedeckt hat. Und dass jemand im Westen dafür vor Gericht kommt, beziehungsweise unter unwürdigen Bedingungen in Haft sitzt, das ist ein ausgemachter Skandal meines Erachtens, meine Damen und Herren. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber nach allem, was ich weiß, was ich überblicke, nach meinen Informationen und auch nach meinem Bauchgefühl, muss ich Ihnen sagen, das ist ein fürchterlicher Justizirrtum oder anders formuliert ein Missstand in unserer ach so freiheitlichen Kultur, die sich gerade jetzt so unerträglich aufplustert, um sich da selber auf die Schultern zu klopfen. Das ist ein Schandmal der Gegenwart, dieser Fall Julian Assange. Und wir dürfen nicht vergessen, dass das, was ihn da verschärft, nun ins Visier der Amerikaner gebracht hat, ist, dass er nicht nur zusammen mit dieser Chelsea Manning, einst Bradley Manning, Kriegsverbrechen da im Irak aufgedeckt hat, sondern vor allem hat er aufgedeckt, dass eine amerikanische Streife offenbar drei Reuters-Journalisten erschossen hat im Zuge da dieser kriegerischen Verwicklungen. Also Journalisten sind sozusagen selber zum Opfer geworden. Das hat Assange aufgedeckt, und das ist nun nach Auffassung von Experten das, was die Amerikaner ihm nun ganz spezifisch vorhalten, beziehungsweise der tiefere Grund, warum sie ihn da an die Kasse nehmen wollen. Und wenn dieser Julian Assange tatsächlich ausgeliefert und vor Gericht gestellt werden sollte in den Vereinigten Staaten von Amerika, dann steht im Grunde jeder Investigativjournalist mit einem Bein schon im Gefängnis. Dann werden sich sehr, sehr viele Medienorganisationen und Journalisten überlegen, ob sie überhaupt noch es wagen, Geheiminformationen ans Licht zu bringen, die solche Gräueltaten aufdecken. Denken wir zurück an die Zeit des Vietnamkriegs, da war es ein gewisser Seymour Hersh, der das Massaker von My Lai aufdeckte, als amerikanische GIs entnervt und verzweifelt durch den fruchtlosen Dschungelkrieg einfach ein ganzes Dorf niedergemacht haben, Frauen, Kinder, Greise, jung und alt. Und das hat zu einer unglaublichen Skandal-Explosion geführt in den Vereinigten Staaten damals. Und Seymour Hersh ist nicht vor Gericht gestellt worden, sondern der wurde sozusagen als Held des Investigativjournalismus mit einem Pulitzerpreis belohnt. Es wäre aus meiner Sicht eher, sagen wir einmal, gegeben, jetzt dem Julian Assange einen Pulitzerpreis zu verleihen, als ihn da hinter Gitter schmoren zu lassen. Der Blender macht sich selbst zu Geld, da empören sich die Schweizer Zeitungen. Es geht um Donald Trump. Er hat übrigens einen Börsengang gemacht mit seinem Netzwerk Truth Social, was seinen Börsenreichtumswert jetzt auf 8 Milliarden hochgepeitscht hat. Also dieser Donald Trump ist, bei allem, was man ihm nachsagen möchte, das ist schon auch ein ganz gewiefter Unternehmer. Und jetzt mit seinem eigenen sozialen Netzwerk hat er einen sehr, sehr erfolgreichen Börsengang hingelegt. Zumindest jetzt der Start, was wir hören, was wir lesen können. Gleichzeitig hat ja ein Gericht die Strafe gegen ihn, diese Geldbuße, etwas nach unten korrigiert, sodass er da nicht in Liquiditätsengpässe kommt. Das zeigt doch, meine Damen und Herren, dass auch in den USA am Schluss, wenn vielleicht auch nur etwas windschief, doch noch irgendwo die Verhältnismäßigkeit zurückkommt und dass da dieser politische Ausmachungsprozess mit Blick auf die nächsten Präsidentschaftswahlen, dass das nun über die Bühne gehen kann. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich möchte Ihnen zum Schluss empfehlen, dieses Buch hier. Es ist nun also wirklich eine ganz hervorragende Biografie über den J. Robert Oppenheimer, den Vater der Atombombe, und seinen Aufstieg, seinen Fall, sein Leben und vor allem auch über die McCarthy-Zeit, jene Zeit der militanten Zuspitzung, der Kommunisten fressenden Hexenjagd damals in den Vereinigten Staaten. Und es zeigt auch hier, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Man erkennt ja solche Tendenzen auch heute wieder. Ein ganz tolles Buch hier, die englische Originalfassung. Es gibt auch eine deutsche Übersetzung, hier noch mit ausführlicherem Bildteil. Und wenn Sie der englischen Sprache mächtig sind, würde ich Ihnen das dringend empfehlen. Liest sich wie ein Krimi. Nun also, das ist meine letzte Sendung vor Ostern. Ich melde mich zurück, entweder am Montag oder am Dienstag. Das hängt etwas von der Familie ab. Wenn natürlich außerordentliche Dinge vorfallen, dann werde ich mich melden. Ich habe meine Ausrüstung dabei, hochmobil. Und ich wünsche Ihnen von Herzen frohe Ostern. Genießen Sie dieses Fest, kommen Sie zur Ruhe, zur Besinnung. Und mich persönlich fasziniert und natürlich begeistert auch die Auseinandersetzung mit den Wurzeln unserer Zivilisation, mit dem Theologischen, mit dem Archäologischen, dem Philosophischen. Und vielleicht, je nach Interessenslage, haben Sie auch Zeit. Wir versuchen mit der Weltwoche Ihnen hierzu auch ein paar Denkanstöße zu liefern, in österlicher Hinsicht. Aber es gibt ja noch viele, viele andere Themen, die wir da aufbereiten. Haben Sie ganz herzlichen Dank. Wir sind ja fulminant ins Jahr gestartet mit über 30.000, fast 40.000 Neuabonnenten auf YouTube innerhalb da der ersten dreieinhalb Monate. Das ist ein ganz großer Ansporn. Dafür möchte ich Ihnen danken. Und jetzt bleibt mir wirklich nur noch Ihnen wunderschöne Ostern zu wünschen. Machen Sie es gut. Ich freue mich, wenn wir uns nach Ostern wiedersehen. Die Weltwoche natürlich permanent auf Sendung. Wir haben laufend aktualisierte Websites und eben unsere nahrhafte Printausgabe, die Sie als Abonnent auch online selbstverständlich lesen können. Und falls Sie die Weltwoche noch nicht abonniert haben sollten, ja, dann schauen Sie mal rein im App Store weltwoche.ch. Das wäre die Website, oder weltwoche.de. oder daneben App Store Weltwoche, da finden Sie entsprechende Angebote. Alles Gute, eine wunderschöne Zeit und bis bald.
Die Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.